Europäisches Parlament nimmt Vertragsveränderungen an, um während der laufenden Legislaturperiode 18 neue Parlamentsmitglieder aufzunehmen. Insgesamt 18 neue Mitglieder des Parlaments sollen ihren Platz während der laufenden Legislaturperiode einnehmen. Das Parlament hat am Donnerstag, den 6. Mai, einer Ergänzung des Lissabonner Vertrages zugestimmt, um die dazu notwendigen Änderungen zu ermöglichen. Die Einberufung eines Konvents zur Besprechung der Vertragsänderung sei hierzu nach Expertenmeinung nicht erforderlich. Die letzten Wahlen zum Europäischen Parlament wurden noch unter dem Vertrag von Nizza abgehalten, der 736 Abgeordnete vorsieht, da der am 1. Dezember 2009 in Kraft getretene Vertrag von Lissabon jedoch 751 Sitze vorsieht, muss die Zahl der Abgeordneten angepasst werden. Über die Zuteilung neuer Sitze ist während der letzten Verhandlungen für den Vertrag von Lissabon entschieden worden. 12 Länder werden zusätzliche Abgeordnete nach Brüssel und Straßburg schicken. 4 der neuen Sitze gehen dabei an Spanien. Österreich, Frankreich und Schweden erhalten jeweils 2 weitere Parlamentarier, während Bulgarien, Italien, Lettland, Malta, die Niederlande, Polen, Slowenien und Großbritannien jeweils einen erhalten. Deutschland dagegen ist das einzige Land, welches unter dem neuen Vertrag weniger Abgeordnete haben wird und insgesamt 3 Sitze verliert, von 99 auf 96. Da jedoch alle derzeit 99 gewählten deutschen Mitglieder ihre Sitze bis zum Ende der Amtszeit behalten werden, wird die Abgeordnetenzahl vorübergehend auf 754 ansteigen. Um dies zu ermöglichen, ist eine Vertragsänderung erforderlich. Der Rat hat deswegen den Vorschlag einer Ergänzung zum Vertrag von Lissabon gemacht und das Parlament dazu befragt, welches bei der heutigen Abstimmung darüber entschieden hat. Die Vertragsänderung muss allerdings noch von den 27 Mitgliedstaaten bestätigt werden.
Lateinamerikanische Staatschefs rebellieren gegen Einladung Brüssels an Porfirio Lobo. Knapp 2 Wochen vor dem Gipfeltreffen europäischer, lateinamerikanischer und karibischer Staaten drohte ein ernster Konflikt. Die große Mehrheit der 12 Mitgliederstaaten der Union südamerikanischer Nationen will das alle 2 Jahre stattfindende Treffen boykottieren, falls die EU an der Einladung des honduranischen Regimechefs Porfirio Lobo festhält. Auf dem Gipfel der Union südamerikanischer Nationen am Dienstag, den 4. Mai, in der Nähe von Buenos Aires verurteilte der Unionspräsident, der ecuadorianische Staatschef Rafael Correa, die Haltung der EU gegenüber Honduras. Wir spüren, dass man uns ignoriert und dass so getan wird, als sei nichts geschehen, so Correa. Zahlreiche lateinamerikanische Länder erkennen die Legitimität der Regierung von Honduras nicht an, mit Ausnahme von Kolumbien und Peru. Auch die Organisation amerikanischer Staaten verweigert Präsident Lobo die offizielle Anerkennung. Der Putsch in Honduras und die Absetzung von Präsident Manuel Zelaya war auch von den USA und der EU zunächst scharf verurteilt worden. Nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen im November 2009 wurde der rechtsgerichtete Porfirio Lobo dann aber schnell sowohl von den USA als auch von Spanien anerkannt. In Reaktion auf den entschiedenen Protest der Unionsstaaten geht Spanien nun offenbar auf Distanz zu der Einladung an Lobo. Nach bislang unbestätigten Berichten der brasilianischen Presse soll der international isolierte de facto Präsident doch nicht offiziell an dem Gipfel teilnehmen. Lobo werde nun an einem Treffen mit zentralamerikanischen Staaten am Rande des Konferenzes zugegeben sein, heißt es demnächst. Das Hauptproblem räumt diese Krisendiplomatie nicht aus, die Anerkennung des putschnahen Regimes in Honduras durch Europäische Union.
Europäisches Parlament fordert einheitliche Standards für Elektrofahrzeug-Ladegeräte. Für die Herausbildung eines europäischen Binnenmarktes für Elektrofahrzeuge sind weltweit einheitliche Standards absolut notwendig. Vor allem die einheitliche und länderübergreifende Möglichkeit, die Fahrzeuge unterwegs aufladen zu können. Am Donnerstag, den 6. Mai, beschäftigte sich das Europäische Parlament mit dieser Frage und einigte sich schließlich auf eine Resolution, die eine Standardisierung der notwendigen Technologien auf den Weg bringen soll. Auch erhoffe man sich eine größere Unterstützung der Innovation seitens der Mitgliedstaaten in diesem Bereich. Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride spielen zwar derzeit noch eine wirtschaftlich geringe Rolle, hätten aber, so Parlamentsvertreter, eine große Bedeutung, um den CO2-Ausstoß zu drosseln und einen Beitrag zu einer ressourceneffizienteren und grüneren Wirtschaft zu leisten, gemäß den Plänen der EU-2020-Strategie. Die Resolution des Parlaments unterstützt daher die Absicht, eine europäische Standardisierung von wiederaufladbaren Elektrofahrzeugen bis zum Jahr 2011 festzulegen. Ferner forderte das Parlament die Europäische Kommission auf, sich für weltweite Standards einzusetzen. Umweltverbände kritisierten allerdings, dass die Umweltfreundlichkeit von Elektroautos ganz wesentlich davon abhänge, wie der dafür genutzte Strom produziert würde. Dieser Tatsache werde bisher zu wenig Rechnung getragen. Wenn beispielsweise ein Elektroauto Strom aus einem Kohlekraftwerk zur Fortbewegung nütze, sei die Umweltbilanz des Fahrzeugs keineswegs mehr positiv einzuschätzen. Auch der Anteil an Atomstrom sei in den Mitgliedstaaten äußerst unterschiedlich, aber nicht zu vernachlässigen.
Die größte Demonstration aller Zeiten in New Zealand protestiert gegen Bergbaupläne der Regierung. Statt der erwarteten 20.000 Teilnehmer fanden letztes Wochenende fast 50.000 Demonstranten ihren Weg in die Queen's Street im Auckland, New Zealand. Mobilisiert haben sie die umstrittenen Pläne ihrer Regierung, große Flächen für den Bergbau freizugeben, berichtet Greenpeace International am Donnerstag, den 6. Mai. Deren Vertreter von Ort, Robin Malcolm, kommentierte den Erfolg der Kampagne heute wie folgt. Wenn rund 50.000 Kiwis auf die Straße gehen und mit einer Stimme sprechen, muss die Regierung reagieren. Die Botschaft ist klar. Wir Neuseeländer haben es kapiert. Wir wissen, was die wollen und genau das wollen wir nicht. Unser Land und seine Natur waren immer ein wichtiger Teil unserer Identität. Wichtiger als ein paar extra Dollars in der Tasche der Minengesellschaften. Besonders erbost hatte die Protestierer, dass bei der Freigabe des Landes für den Minenbau auch Flächen enthalten sind, die als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind.
Am kommenden Sonntag, den 9. Mai, ist Tag der offenen Tür in zahlreichen EU-Institutionen und Einrichtungen. Zugleich feiert die Europäische Union ihren 60. Geburtstag. Am 9. Mai 1950 versammelte Robert Schuman, der damalige französische Außenminister, die Presse für eine folgenreiche Mitteilung. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs rief er Frankreich, Deutschland und andere europäische Länder auf, ihre Kohle- und Stahlproduktion zusammenzulegen. Davon versprach er sich Frieden in Europa und hoffte auf erste Schritte hin zu einer Wirtschaftsunion. Heute wird diese Erklärung als eine Art Geburtsurkunde der Europäischen Union betrachtet. Seit 1985 wird darum der 9. Mai als Europatag gefeiert. Für den 60. Jahrestag der Schuman-Erklärung sind zahlreiche Veranstaltungen in den Mitgliedsländern geplant, darunter Konzerte, Infostände und Kulturveranstaltungen. In Brüssel, dem Hauptveranstaltungsort in Belgien, öffnen die europäischen Institutionen am 8. Mai ihre Pforten für die Öffentlichkeit, darunter der geheimnisumwitterte Hauptsitz der Europäischen Kommission, das Berlaymont, der Plenarsaal des Europäischen Parlaments und der große Sitzungssaal des Rates, wo sich Staats- und Regierungschefs der EU regelmäßig versammeln.
Baltic Pride Demonstration in Litauen auf den letzten Drücker verboten. Amnesty International verurteilt den Entschluss des zuständigen Gerichts in Vilnius, den baltischen Gay Pride Marsch zu verbieten. Die Demonstration der Lesben, Schwulen und Transsexuellen war vom Verwaltungsgericht der litauischen Hauptstadt gestoppt worden auf Antrag des dortigen Generalstaatsanwalts. Und das, obwohl die zuständigen Stellen der Polizeiverwaltung der Stadt zugesichert hatten, die Demonstranten ausreichend schützen zu können. Von offizieller Seite war die Absage damit begründet worden, dass man die Demonstranten nicht ausreichend von Angriff homosexuellen feindlichen Gruppen und Rechtsextremisten schützen können würde. Der Baltic Pride Marsch war ursprünglich für das kommende Wochenende angesetzt worden. Wenn es den Behörden nicht gelingt, die Demonstration zu ermöglichen, was im Sinne der internationalen Grundsätze der freien Meinungsäußerung ihre Pflicht ist, wird die Diskriminierung in dem Land nur noch schlimmer werden, sagte John Dalhuin als Vertreter von Amnesty International. Bereits letztes Jahr hatte es um die Freigabe der Parade große juristische Quellen gegeben. Er war schließlich erst am letzten Moment freigegeben worden.